Am 10. Dezember 2018, zum Tag der Menschenrechte, gab es in Tübingen im Gemeindehaus Lamm einen Vortrag zum Thema »Frauenrechte sind Menschenrechte« zur Aktualität frauenspezifischer Menschenrechte. Dieser Vortrag fand statt anlässlich des Jubiläums zu 100 Jahre Frauenwahlrecht. Gehalten wurde der Vortrag von Birgit Locher-Finke, Honorarprofessorin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Tübingen. Birgit Locher-Finke forscht und lehrt in den Bereichen Genderforschung und Frauen-Menschenrechte. Außerdem leitet sie im Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg die Abteilung Integration, Chancengleichheit und Antidiskriminierung. In dem Vortrag, der in der nächsten Stunde zu hören ist, zeigt Birgit Locher-Finke auf, wie in der Geschichte der Menschenrechte Frauen lange keine Rolle gespielt haben. Mensch wurde lange Zeit mit Mann gleichgesetzt, Frauen waren aus dem Schutzraum der Menschenrechte zunächst generell ausgeschlossen. Erst spät gelang es, den Geltungsbereich der Menschenrechte auszuweiten und sie auch für Frauen zu reklamieren. Dabei erklärt die Professorin Birgit Locher-Finke, was es mit frauenspezifischen Menschenrechten auf sich hat und wo noch immer Defizite und aktuelle Probleme liegen.
70 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 100 Jahre Frauenwahlrecht. 2018 ist ganz ohne Zweifel ein Jahr, in dem zwei historische Errungenschaften in das Bewusstsein gerückt werden müssen, die bis heute ausstrahlen und im Ursprung auf den leidenschaftlichen Einsatz engagierter Menschen mit klaren Vorstellungen für eine gerechtere und humanere Welt zurückgehen. Beide Jubiläen bieten daher Anlass für eine Rückschau. Sie legen aber auch nahe, die aktuelle Situation beim Thema Frauenrechte, Menschenrechte kritisch zu beleuchten. Frauen tragen die eine Hälfte des Himmels, so heißt es in einem chinesischen Sprichwort, das bei der Weltfrauenrechtskonferenz in Peking 1995 besonders prominent gemacht wurde, um auf den elementaren Beitrag von Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft auch hinzuweisen. Und in der Tat, Studien und Schätzungen belegen, dass Frauen beispielsweise 55-65% der Arbeit weltweit erledigen, mehr als 50% der Lebensmittel weltweit produzieren, also tatsächlich oft sogar mehr als die Hälfte des Himmels tragen. Doch Studien zeigen auch, dass Frauen bis heute in allen Regionen dieser Erde benachteiligt und diskriminiert sind. Fast 70% der Ärmsten der Welt und 2/3 aller Analphabeten sind Frauen. Insgesamt beziehen Frauen trotz ihrer immensen Arbeitsleistung nur 10% der Einkommen weltweit und ihnen gehört genau 1% des globalen Vermögens. Diese wenigen Fakten lassen ahnen, dass Menschenrechte für Frauen heute in vielen Ländern der Welt eher ein theoretisches Versprechen, denn eine ausgeübte Praxis sind. Die exemplarischen Zahlen dokumentieren eben auch, dass nur unzureichend verwirklicht die Rechte von Frauen auf Nahrung, Zugang zu Bildung und Gesundheitsleistungen. Gleichwohl bilden die Menschenrechte einen wichtigen Maßstab nationaler und transnationaler Frauenpolitik und stellen den normativen und völkerrechtlichen Rahmen dar, um politische und gesellschaftliche Veränderungen vorzunehmen und einzuklagen. Daher sind die Menschenrechte meines Erachtens immer noch ein ganz zentraler Ausgangspunkt, wenn es darum geht, Lebenschancen, Lebensqualitäten zu verbessern und auch patriarchale Gesellschaftsstrukturen aufzubrechen. Ich möchte in meinem Vortrag, damit Sie eine Idee bekommen, was Sie erwartet in der nächsten Dreiviertelstunde, zunächst auf die Entstehung und Institutionalisierung der Menschenrechte eingehen. Ich will dann anschließend aus einer Frauenrechtsperspektive auf die Probleme verweisen, die mit dem allgemeinen Menschenrechtsregime verbunden sind. Das heißt, ich will an der Stelle die Frage beantworten, warum es denn überhaupt frauenspezifischer Menschenrechte bedarf. Denn an sich scheint doch es so zu sein, zumindest auf den ersten Blick, dass es irgendwie auch ein Rätsel ist, dass Menschenrechte nicht ohne Wenn und Aber auch für Frauen gelten. In einem dritten Schritt werde ich Meilensteine in der Anerkennung von Frauenrechten als Menschenrechten nachzeichnen. Anhand bedeutender Frauenkonferenzen und Menschenrechtskonferenzen und internationalen Abkommen lässt sich gut aufzeigen, wie so ein Perspektivenwechsel gelungen ist. Wurden bis dato Menschenrechtsverletzungen an Frauen vor allem als kulturelle Einzelphänomene betrachtet, die aus der Perspektive eben nichts mit den Menschenrechten zu tun hatten, so gelang es in den 90er Jahren, die Systematik von Frauenrechtsverletzungen aufzudecken und Frauenrechte als Menschenrechte auch zu definieren. Daran anschließend stellt sich natürlich auch die Frage, wie dies überhaupt möglich war in den 90er Jahren angesichts der Tatsache, dass das Menschenrechtsregime ja so lange völlig immun war gegen die Einbeziehung einer Frauenrechtsperspektive. Ich möchte dann gegen Schluss unter der Überschrift Menschenrechte von Frauen in Krieg und Konflikt mit dem Thema sexuelle Gewalt einen spezifischen Bereich der Menschenrechtsverletzungen ansprechen und genauer in den Blick nehmen. Bei diesem Bereich lässt sich tatsächlich zeigen, welche enormen Fortschritte gemacht wurden vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute. Von dem, dass früher sexuelle Gewalt nur als bedauerliche, aber unvermeidbare Begleiterscheinung des Krieges galt, zu dem Punkt heute, wo der UN-Sicherheitsrat sexuelle Gewalt in Kriegen als Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Bedrohung für den Weltfrieden auffasst. Abschließend, letzter Punkt, will ich erörtern, inwieweit frauenspezifische Menschenrechte heute noch Relevanz haben, und ausgehend vom Untertitel meines Vortrages ist es wahrscheinlich nicht ganz überraschend, dass ich da ein Plädoyer halten werde, dass sie tatsächlich immer noch höchst relevant sind. Ich möchte Ihnen kurz ein paar Daten oder ein paar einen Rahmen geben in Bezug auf die Entstehung. Das ist wirklich sehr kurz, also das ist sozusagen die Kurzfassung wie in so einem Lehrbuch zur Entstehung und Institutionalisierung der Menschenrechte. Zunächst mal, Menschenrechte werden als unveräußerliche, angeborene, vorstaatliche Ansprüche und Anrechte verstanden, die jedem Menschen, jedem Individuum von Natur aus zukommen. Das heißt, Menschen haben diese Rechte ganz unabhängig von ihrem Status und ihrer Zugehörigkeit zu einer Nation, also im Gegensatz zu Bürgerrechten. Menschenrechte begründen sich ausschließlich aus dem Menschsein an sich. Im 18. Jahrhundert wurden mit den gesetzlichen Erklärungen die Rechte durch nordamerikanische Einzelstaaten, wie zum Beispiel der Virginia Bill of Rights, der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, aber auch der französischen Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers, erstmal verfassungsrechtlich fixiert. Und es ist ein entscheidender Punkt. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts fanden Menschenrechte als Grundrechte Eingang in viele nationale Verfassungen. Mit den ersten umfassenden Menschenrechtserklärungen wurde auch erstmalig die universelle Gültigkeit der Menschenrechte proklamiert. Allerdings kamen diese Rechte faktisch allein männlichen Besitzbürgern zugute, während besitzlose Männer und Frauen mit den unterschiedlichsten Rechtfertigungen ausgegrenzt wurden. Die Verallgemeinerung dieser Rechte, also die Ausweitung auf alle Menschen inklusive Frauen, wurde sukzessive erst seit dem späten 19. Jahrhundert durch die Arbeiterbewegung und die erste Frauenbewegung erreicht. Das klassische Menschenrechtsverständnis enthielt zunächst allein bürgerliche und politische Rechte als negative Freiheits- und Abwehrrechte, also zum Beispiel Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit und so weiter. Und im 19. Jahrhundert traten dann soziale Anspruchsrechte dazu, also Anspruchs- und Teilhaberechte. Das war vor allem ein Erfolg auch der Arbeiterbewegung, die nachdrücklich darauf hingewiesen hat, dass der Genuss der bürgerlichen und politischen Rechte im Prinzip die Sicherung sozialer Grundbedürfnisse voraussetze. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand die Menschenrechtsdiskussion im Rahmen der neu begründeten Vereinten Nationen statt und fand dort auch internationale Verbreitung. Und es ist vorher schon gesagt worden, nicht zuletzt war das der Zweite Weltkrieg, der wesentlich zu einem Geist neuer internationaler Verständigung beigetragen hat. Mit der Universalisierung der Menschenrechte als Völkerrechtsnorm brach eine neue Ära internationaler Kooperation an. Die Ratifizierung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Kontext der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948, also exakt heute, vor 70 Jahren, stellte einen Höhepunkt in der Menschenrechtsentwicklung dar und bedeutete eine wirklich große Ausweitung des Menschenrechtsregimes. Regime bezeichnet in dem Kontext alle Menschen im Menschenrechtsbereich existierenden Verträge und Abkommen. Ausgehend Von der allgemeinen Menschenrechtserklärung hat sich das Menschenrechtsregime im Kontext der Vereinten Nationen immer weiter vertieft und ausgeweitet. Und es kamen alle möglichen Abkommen und weiteren Verträge dazu. Ich habe jetzt nur exemplarisch drei aufgeschrieben, die besonders bedeutend sind. Es gibt aber eine Vielzahl an weiteren Abkommen, die einfach belegen, wie dieses Regime sich über die Zeit weiter ausdifferenziert hat. Warum bedarf es frauenspezifischer Menschenrechte? Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 stellt nach wie vor den Kern des internationalen Menschenrechtsregimes dar. Der Ratifizierung der Menschenrechtserklärung war ein Feilschen um Inhalte und Formulierungen vorausgegangen. So wurde eine der vielen Kontroversen auch um die Begrifflichkeit ausgetragen. Bis dato war der Begriff im Englischen Right of Man der gebraucht würde für die Menschenrechte. Und es ist Eleanor Roosevelt zu verdanken, und sie hat ja wohl harte Kämpfe geführt, dass der Begriff Human Rights hineingekommen ist, um dort nochmal ganz deutlich ein wichtiges Signal zu setzen, dass die Menschenrechte des 20. Jahrhunderts prinzipiell für alle Personen Gültigkeit haben. Artikel 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte expliziert diese universelle Geltung nochmal unmissverständlich. Dort heißt es, Sie sehen den Text, allen Menschen ungeachtet von Rasse, Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer und anderer Überzeugungen, nationaler oder sozialer Herkunft, Geburt oder Zugehörigkeit zu einem bestimmten Staat, kommt der gleiche Anspruch auf die Menschenrechte zu. Eigentlich sollte ja, wenn man jetzt Artikel 2 betrachtet, alles klar sein. Geschlecht gehört sogar zu den Kategorien, die explizit aufgeführt sind. Es gibt aber zwei grundlegende systematische Fehler. Zum einen wurden und werden die Menschenrechte vielfach ausgehend von den vorherrschenden Gesellschaftsstrukturen durch eine patriarchale Brille gesehen und finden entsprechend Anwendung oder eben auch Nicht-Anwendung. Zum anderen gibt es innerhalb der Menschenrechte auch bestimmte Konstruktionsfehler, also sich widersprechende, konfligierende Normen, die zu Ungunsten von Frauen ausfallen beziehungsweise auch absichtsvoll genutzt werden, um frauenrelevante Themen aus dem Geltungsbereich der Menschenrechte auszuschließen. Was heißt das konkret und wo liegt das Problem? Es ist festzustellen, dass Frauen allgemeine Menschenrechte häufig verwehrt werden, zum Beispiel das Recht auf Bildung, auf Selbstbestimmung, auf körperliche Integrität. Aufgrund patriarchaler Gesellschaftsstrukturen, die Mädchen und Frauen benachteiligen, werden Menschenrechtsverletzungen an Frauen häufig gar nicht als solche betrachtet. So sind Frauen vielerorts denselben Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt wie Männer, zum Beispiel, wenn sie aufgrund ihrer Religion, ihrer Rasse oder ihrer politischen Überzeugungen verfolgt werden. Allerdings wird ihnen häufig kein Status als politische Verfolgte zugestanden, da dieser in erster Linie mit Männern assoziiert wird. Ein zweiter Punkt. Der zweite Bereich hier beinhaltet diejenigen Menschenrechtsverletzungen, die Frauen ausschließlich aufgrund ihres Geschlechts erleiden. Wenn ihnen zum Beispiel im Falle selektiver Abtreibung weiblicher Föten sowie sexueller Gewalt das Recht auf Leben und körperliche Integrität verweigert wird, wenn Frauen die Rechte auf freie Mobilität, politische Teilnahme, Eigentum oder wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten nicht zugestanden werden oder wenn es auch wie in Deutschland bis 2005 der Fall war, geschlechtsspezifische Verfolgung nicht als Asylgrund anerkannt wird. Solche frauenspezifischen Menschenrechtsverletzungen wurden und werden vielfach nicht erkannt, beziehungsweise als singuläre Phänomene, Phänomene bestimmter Gesellschaften oder gesellschaftlicher Gruppen oder als kulturelle Eigenarten deklariert. So zum Beispiel Witwenverbrennung, Mitgiftmorde in Indien oder Säureattentate, wie man sie aus Pakistan zum Teil kennt, oder auch Genitalverstümmelung, wie es in vielen Ländern der Erde praktiziert wird, auch in Afrika. Das heißt, die Tolerierung von Menschenrechtsverletzungen aufgrund kultureller Unterschiede war und ist nach wie vor in Bezug auf die Menschenrechte von Frauen besonders ausgeprägt. Ein weiterer Punkt ist die einseitige Ausrichtung der Menschenrechtsdeklaration auf den Schutz des Individuums vor Übergriffen durch den Staat. So galten lange allein Übergriffe durch staatliche Organe bzw. durch Personen in Ausübung öffentlicher Funktionen nach dem Völkerrecht als Menschenrechtsverletzungen. Faktisch ist es aber so, dass eine Vielzahl von Menschenrechtsverletzungen an Frauen durch nichtstaatliche Personen und nichtstaatliche Akteure und Privatpersonen begangen werden. Diese Menschenrechtsverletzungen werden in vielen Staaten zwar nicht offensiv unterstützt, aber in der Rechtspraxis durchaus geduldet. Doch nicht nur von Privatpersonen oder in der Privatsphäre gegenüber Frauen ausgeübte Gewalt, auch andere Gewaltformen, zum Beispiel sexuelle Übergriffe in der Haft oder im Krieg, wurde bislang der Menschenrechtsstatus abgesprochen mit dem Argument, dass die Täter nicht in ihrer offiziellen Eigenschaft, sondern als Privatpersonen gehandelt hätten. Ein weiteres Problem ist durch die klassische Menschenrechtsparadigma gegebene Trennung zwischen öffentlicher und privater Sphäre. Gemäß der liberalen Konstruktion des Staates wird auch bei den Menschenrechten unterschieden zwischen einer gesetzlich durchregulierten öffentlichen Sphäre und einer privaten Sphäre, die frei sein sollte von staatlicher Intervention. Mit dem Recht auf Schutz der Privatsphäre werden limitierte Sicherheitsstandards für Frauen gerechtfertigt. So werden keine oder nur unzureichende Vorkehrungen zum Schutz von Frauen, zum Schutz der Frauen in der Privatsphäre bei Gewaltanwendung getroffen oder aber auch bestehende Gesetzesregelungen nicht durchgeführt. Auch in Deutschland wurde Vergewaltigung in der Ehe erst 1997 strafbar, allerdings nur auf Antrag verfolgt. Das heißt, und erst 2004 wurde es ein Offizialdelikt. Das bedeutet, dass es eine strafbare Handlung wurde, die auch der Staatsanwalt von Amts wegen verfolgen muss. Diese Trennung von öffentlich und privat setzt sich im internationalen Menschenrechtsregime fort. Da heißt es explizit in Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ich zitiere das mal, niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Dieser Passus wird von vielen Ländern und Regierungen wiederholt dazu benutzt, Menschenrechtsverletzungen an Frauen als Privatsache zu behandeln. Menschenrechtsverletzungen von Frauen finden aber häufig im privaten und nicht im öffentlichen Raum statt, was viele Staaten veranlasst, Menschenrechtsverletzungen an Frauen nicht zu ahnden. Diese eng miteinander verflochtenen Aspekte führten lange Zeit dazu, dass Menschenrechtsverletzungen an Frauen oft nicht als Menschenrechtsverletzungen wahrgenommen worden sind, sondern eben als Spezialfall, eben ein Problem der Frauenrechte, nicht der Menschenrechte. Auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch haben bis in die 90er Jahre hinein den Zusammenhang Frauenrechte, Menschenrechte wenig beachtet. Ich komme zu meinem Punkt, Meilensteine in der Anerkennung von Frauenrechten als Menschenrechte. Ich hatte es eingangs betont, das allgemeine Menschenrechtsregime hat sich immer weiter ausdifferenziert nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Frauenrechte als Teil der Menschenrechte sind aber erst tatsächlich seit Mitte der 90er Jahre anerkannt worden. Zwar wurde, ich habe ein paar Meilensteine hier aufgezeigt, bereits 1947 eine Frauenkommission eingesetzt, die die Rechtsstellung der Frauen gezielt fördern sollte. Anders aber als die Menschenrechtskommission hatte die Frauenkommission nicht die Kompetenz, Staaten, in denen massive Benachteiligungen und Diskriminierungen stattgefunden haben, zur Verantwortung zu ziehen. Deshalb schlug die Frauenkommission vor, 1975 zum Internationalen Jahr der Frau zu machen und verschiedene UN-Weltfrauenkonferenzen durchzuführen, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Im Dezember 1979 wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York das Übereinkommen zur Beseitigung, komplizierter Name, jeder Form von Diskriminierung der Frau in Kraft gesetzt. Dieses Abkommen war tatsächlich ein erster vorbereitender Schritt in Richtung Anerkennung von Frauenrechten als Menschenrechten. Allerdings, und das ist auch wiederum interessant, war die internationale Gemeinschaft zu dem Zeitpunkt der Meinung, dass die Lebenssituation von Frauen im Gegensatz zu normalen Menschenrechten für eine regelmäßige statistische Überprüfung nicht geeignet wäre. Deshalb wurde als einziger Kontrollmechanismus bezüglich der Umsetzung des Vertrages ein jährlicher Bericht der Staaten angefordert, um die Lage der Frauen darzustellen. Man kann sich vorstellen, das war ein einigermaßen zahnloser Tiger. Bis Ende der 80er Jahre hat sich also insgesamt nur sehr wenig getan, um das Thema Frauenrechte mit dem Thema Menschenrechte zu verbinden. Die entscheidende Wende kam in den 90er Jahren mit energischen Interventionen der transnationalen Frauenrechtsbewegung, die weltweit versucht hat, ein stärkeres öffentliches Bewusstsein für Menschenrechtsverletzungen an Frauen zu schaffen. Der Ausgangspunkt dieser Entwicklung bildete die zweite UN-Weltmenschenrechtskonferenz in Wien. Mithilfe einer breit angelegten Kampagne zu Menschenrechtsverletzungen an Frauen, die vom Center for Women's Global Leadership in Rutgers initiiert wurde, gelang es, im Kontext der Vorbereitung auf den Wiener Gipfel das Thema Menschenrechte von Frauen zu setzen. Ich hatte das Glück, ich war als Studentin mit Anfang 20 exakt zu dem Zeitpunkt in Rutgers und es war extrem beeindruckend, wie da über Monate hinweg Frauen aus aller Welt ankamen, sich vernetzt haben und mit einer unglaublichen Energie daran gearbeitet haben, dass dieses Thema auf die Agenda kam und prominent wurde. Nicht zuletzt war das für mich, glaube ich, der Ausgangspunkt, mich dauerhaft und längerfristig mit diesem Thema zu beschäftigen. Charlotte Bunch, Direktorin des Centers, hatte mit ihrem bahnbrechenden Aufsatz mit dem Titel Women's Rights or Human Rights, der in Human Rights Quarterly erschien, die entscheidende Verbindung gesetzt. Frauenrechte sind Menschenrechte wurde zu dem entscheidenden Slogan, als einem Framework, dessen Rahmen bot, um scheinbar unzusammenhängende Phänomene wie Genitalverstümmelung, Witwenverbrennung, geschlechtsspezifische Abtreibungen und so weiter zu bündeln. Und alles entscheidend war an der Stelle, dass die Systematik der Menschenrechtsverletzungen an Frauen aufgezeigt werden konnte und damit vermeintlich kulturspezifische Einzelfänomene mit einer Klammer nochmal in einen ganz anderen Kontext gesetzt werden konnten. Unterstützt wurde diese Sichtweise, diese systematische Sichtweise durch einen kurz zuvor erschienenen aufsehenerregenden Artikel von Amartya Sen, Ökonomieprofessor in Harvard und Nobelpreisträger, der in der New York Book Review den Artikel mit dem Titel geschrieben hat, More than 100 million women are missing worldwide. Was hat es mit dem auf sich? Ausgehend von der statistischen Normalverteilung von Männern und Frauen kam der Aufsatz zu dem Ergebnis, dass weltweit über 100 Millionen Frauen fehlen. Das heißt, eine spektakulär große Anzahl an Frauen schlicht nicht vorhanden ist. Das Missverhältnis von Frauen zu Männern ist so Sen in unterschiedlichen Regionen dieser Erde verschieden ausgeprägt. So existiere beispielsweise ein extremer, relativ hoher Männerüberschuss in bestimmten arabischen Ländern, in asiatischen Ländern und auf dem afrikanischen Kontinent. Die Quintessenz seines Beitrages bestand darin, dass dieses spektakuläre weltweite Fehlen von Frauen ursächlich auf das Nichtgewähren von Menschenrechten, wie den Zugang zu Bildung, Nahrung und medizinischer Versorgung zurückgeht, sowie im Zusammenhang steht mit spezifischen Menschenrechtsverletzungen, denen Frauen aufgrund ihres Geschlechtes ausgesetzt sind. Bemerkenswert ist, dass dieses Ergebnis eines überaus renommierten Wissenschaftlers und Ökonoms präsentiert wurde, ohne dass da eine feministische Agenda dahinter stand. Es war zunächst einfach eine statistische Zählung, die dann erklärungsbedürftig wurde. Entscheidend im Kontext dieses entstehenden Bewusstseins über Menschenrechtsverletzungen an Frauen war eben auch hier die Offenlegung der Systematik, also der Klammer, die all diese Phänomene verbindet. Und die bedeutet die Diskriminierung von Frauen und das Verwehren von elementarsten Menschenrechten. Halt, jetzt ist es, glaube ich, eines zu weit gegangen. Genau. Bei der Menschenrechtskonferenz in Wien gelang es dann tatsächlich auch, den entscheidenden frauenpolitischen Erfolg in der Geschichte der UN zu feiern. Es gab ein öffentlichkeitswirksames Welttribunal über Gewalt gegen Frauen, bei dem Frauen aus allen Ländern aufgetreten sind und als Zeuginnen über ihre sehr spezifischen Gewalterfahrungen berichtet haben. Und damit gelang es, diese Gewalterfahrungen eben auch als Facetten von Menschenrechtsverletzungen darzustellen. Als erste internationale Erklärung überhaupt verurteilte die Abschlusserklärung von Wien Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung. Es wurde explizit festgehalten, Menschenrechte von Frauen und Mädchen sind ein unveräußerlicher, integraler und unteilbarer Bestandteil der universellen Menschenrechte. Diese Aussage markiert einen Meilenstein in der Geschichte der UN. In direkter Folge der Wiener Konferenz wurde dann eine weitere Resolution verabschiedet, die unmissverständlich klarstellte, dass Frauenrechte auf keinen Fall unter Verweis auf kulturelle und traditionelle Gewohnheiten relativiert werden. Das heißt, das war der entscheidende Durchbruch und es gelang damit auch, Gewalt gegen Frauen in den Kanon der Menschenrechtsverletzungen hineinzuschreiben und als konstituierende Norm einzufügen in den Kanon des Menschenrechtsregimes. 2 Jahre später, ja, hätte jetzt eigentlich kommen müssen, jetzt habe ich es vorgelesen, ohne dass Sie es mitlesen konnten, aber ich glaube, es ist klar geworden. 2 Jahre später fand die 4. Weltfrauenkonferenz in Peking statt. In Peking wurde das Thema Gewalt gegen Frauen als Metathema präsentiert. Und das hat dann ähnlich funktioniert wie dieses Frauenrechte sind Menschenrechte, sodass auch unter diesem Gewaltthema wiederum ganz viele Einzelfänomene gefasst werden konnten. Im Abschlussprotokoll der 4. Weltfrauenkonferenz steht noch einmal, Frauenrechte sind Menschenrechte. Im Anschluss an Peking wurde alle 5 Jahre eine Sondergeneralversammlung abgehalten, um über die Fortschritte, die erreicht wurden, nochmal zusammenzukommen. Es hat sich aber sehr schwierig gestaltet. Da wurde schon bei Peking plus 5 klar, dass es neue politische Allianzen gibt, die versuchen, die Errungenschaften der Weltkonferenz zurückzudrehen. Zum Beispiel gab es 50 islamische und eine Reihe vorwiegend katholischer Staaten, sowie Vatikan, Libanon und Malta, die extreme Vorbehalte angemeldet haben zum Thema sexuelles Selbstbestimmungsrecht und reproduktiver Freiheit. Und man könnte noch andere Bereiche nennen. Es haben sich da also interessante Koalitionen gebildet, die vor allem versucht haben, diese Fortschritte klein zu halten oder zurückzudrängen. Auch die weiteren Folgekonferenzen, Peking plus 10 und so weiter, zeichneten sich vor allem dadurch ab, dass Errungenschaften verteidigt werden mussten. Das heißt, es ging gar nicht darum, neue Fortschritte zu erzielen, sondern eher darum, Rückschritte zu verhindern. Die Pekinger Aktionsplattform, also das von vielen Staaten ratifizierte Hauptdokument dieser Konferenz, gilt bis heute als wichtigster Meilenstein und Bezugspunkt, wenn es um Menschenrechte für Frauen geht. Und auch 20 Jahre später muss konstatiert werden, dass nach wie vor nicht alle in diesem Abschlussdokument proklamierten Ziele erreicht worden sind. Daher hat UN Women, das ist die Organisationseinheit innerhalb der UN, die alle unterschiedlichen frauenspezifischen Institutionen gebündelt hat, 2014 eine globale Kampagne gestartet, um auf die Dringlichkeit der in Peking gefassten Beschlüsse hinzuweisen und sie erneut auf die Agenda zu setzen. Ja, ich habe eingangs dargestellt, dass es ein großer Schritt war, schon in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte den Terminus zu verändern, also Human Rights durch Human Rights zu ersetzen. Das bedeutet aber eben nicht automatisch, dass Frauen spezifische Belange im Menschenrechtskontext Berücksichtigung gefunden hätten. Selbst die ersten Versuche, Frauenrechte und Menschenrechte zusammenzubringen, waren, wie ich gezeigt habe, bis Ende der 80er Jahre einigermaßen unerfolgreich. Wie, und das ist ja dann durchaus die spannende Frage, lässt sich dann der große Durchbruch in den 90er Jahren erklären? Was waren also die entscheidenden Faktoren, die zur Anerkennung von Frauenrechten als Menschenrechte im internationalen Kontext führten? Jetzt wird es politikwissenschaftlich, aber keine Sorge, nur ein ganz kleines bisschen, das ist auch schon alles. Es sind im Wesentlichen 3 Bedingungsfaktoren, die man einbringen kann und die ich versucht habe, auch darzustellen. Zum einen braucht es eine besondere Akteurskonstellation, ein sogenanntes Advocacy Network, also ein Netzwerk, das aus verschiedenen Akteursgruppen besteht. Es waren zum einen diese transnationalen Frauenaktivistinnen, Nichtregierungsorganisationen, Medien, zum Teil die Kirchen und andere Akteure, die sich zusammengeschlossen haben und ein sehr, sehr schlagkräftiges Netzwerk gebildet haben. Interessanterweise ist seit knapp 10 Jahren dieses Netzwerk wieder mit neuer Kraft am Start. Auslöser war ein 2009 von einem amerikanischen Journalisten-Ehepaar Niklas Christoph und Cheryl Vundun geschriebenes Buch mit dem Titel Half the Sky. Ich hatte das auf der ersten Folie eingeblendet. das die weltweite Verletzung von Menschenrechten an Frauen sehr eindrücklich darstellt, mit vielen, vielen Zahlen, aber auch anhand von Einzelschicksalen. Dieses Buch hat den Pulitzer-Preis gewonnen und in den USA ganz groß Furore gemacht und hat tatsächlich dazu geführt, dass ausgehend von den USA sich wiederum so eine Kraft für so ein Netzwerk gebildet hat. Das Buch gibt es auch in deutscher Übersetzung mit einem Vorwort von Frau Käßmann. Zweitens, der zweite Punkt, müssen bestimmte Framing-Prozesse stattfinden. Also man braucht begriffliche Klammern, die ein Problem oder ein Phänomen auch begreifbar machen. So wie es eben Frauenrechte sind Menschenrechte, Gewalt gegen Frauen waren. Das heißt, erst mit so einer Klammer, mit so einer Bezeichnung ist es dann auch möglich, Phänomene zu bündeln und den Handlungsbedarf aufzuzeigen. Und es hat da sehr gut funktioniert. Das dritte sind sogenannte Gelegenheitsfenster. Das war hier vor allem die großen UN-Konferenzen, die gut vorbereiteten. Aber es ist auch ganz aktuell die Hoffnung von mir, dass die diesjährige heutige Friedensnobelpreisverleihung möglicherweise ein solches Fenster der Gelegenheit sein wird. Da werde ich nachher noch mal was dazu sagen. Ich komme zu meinem letzten inhaltlichen Punkt. Ich habe angedeutet oder klar gemacht, dass die Entwicklungen seit Peking tendenziell eher stagnieren, wenn es um Frauenrechte für Menschenrechte geht. Es gibt jedoch verschiedene bemerkenswerte Ausnahmen. Auf eine möchte ich an der Stelle etwas näher eingehen, das ist der Bereich sexuelle Gewalt in Kriegen und Konflikten. Das Thema sexuelle Gewalt an Frauen in Kriegen und Konflikten wurde ganz lange als nicht menschenrechtsrelevantes Feld gesehen und das trotz frappierenden Ausmaßes. Sexuelle Gewalt wurde lange, das hatte ich eingangs schon gesagt, als eben unvermeidliche Begleiterscheinung des Krieges dargestellt. Und die Entwicklung des internationalen Strafrechts nach dem Zweiten Weltkrieg führte in dem Zusammenhang auch nicht zu Fortschritten. Also weder im Nürnberger Kriegsverbrecher-Hauptprozess noch in den Verfahren vor dem Internationalen Militärgerichtshof für den Fernen Osten in Tokio wurde die geschlechtsspezifische Dimension von Gewalt im Krieg berücksichtigt. Das Thema Trostfrauen beispielsweise spielte überhaupt gar keine Rolle. Im Zuge der Wiederbelebung der internationalen Strafgerichtsbarkeiten in den 90er Jahren öffnete sich jedoch ein neues Gelegenheitsfenster. Nicht zuletzt eben auch aufgrund des sehr aktiven Frauennetzwerkes gelang es, systematische sexuelle Gewalt begangen im Zuge der ethnischen Säuberungen in Jugoslawien und während des Völkermordes in Ruanda auch strafrechtlich aufzuarbeiten. Die Statuten der vom Sicherheitsrat eigens dafür geschaffenen internationalen Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und vor Ruanda erkennen Vergewaltigung ausdrücklich als mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Kriegsverbrechen an. Im Februar 2011 fällte das internationale Kriegsverbrechertribunal in Den Haag mit Chefanklägerin Carla Del Ponte im sogenannten Foca-Fall ein historisches Urteil, als erstmal Vergewaltigung im Zusammenhang mit kriegerischen Aktionen als schwerer Verstoß gegen die Genfer Konvention verurteilt und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft wurde. Was war der Hintergrund? Also wie in vielen bosnischen Orten wurde auch in Foca 1992 die muslimische Bevölkerung angegriffen und vertrieben. Wer nicht rechtzeitig fliehen konnte, wurde getötet oder gefangen genommen und dabei die Geschlechter getrennt interniert. Frauen und Mädchen wurden in Schulen und Turnhallen gefangen gehalten und standen den Soldaten zur freien Verfügung. Entscheidend war, dass im Foca-Fall klare Beweise für den strategischen Einsatz von sexueller Gewalt vorlagen. Es gab Unterlagen, die Befehle der Kommandoebene zu Massenvergewaltigungen dokumentierten. Damit war nachvollziehbar und beweisbar, dass sexuelle Gewalt im Bosnienkrieg kein Einzelfänomen war, sondern systematisch als Kriegstaktik eingesetzt wurde. Ein wichtiger Meilenstein, der über die Tribunale erreicht werden konnte, bestand eben genau darin, dass Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt im Krieg gezielt zum Erreichen strategischer Ziele, das heißt als intrinsischer Bestandteil der Kriegstaktik, anerkannt wurden. Der UN-Sicherheitsrat verabschiedete seit der Jahrtausendwende verschiedene Resolutionen, die ich jetzt alle nicht im Einzelnen aufführe, die unter anderem einen besseren Schutz vor geschlechtsspezifischer, insbesondere sexueller Gewalt fordern. Zudem, und das ist wirklich ein besonderes, bemerkenswertes Novum wurde festgehalten, dass sexuelle Gewalt Grundlage für Maßnahmen des Sicherheitsrates sein kann. Ich habe hier noch ein Zitat aus der Resolution 1820. Sexuelle Gewalt kann, wenn sie als vorsätzliche gegen Zivilpersonen gerichtete Kriegstaktik eingesetzt wird, die Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit behindern. Das ist die Legitimation für die Befassung des Sicherheitsrates mit dem Thema sexuelle Gewalt. Diese Resolutionen markierten tatsächlich einen entscheidenden Wendepunkt in der Sichtweise der UN. Sie machen aber auch deutlich, dass Frauen nicht nur Opfer in bewaffneten Konflikten sind, sondern auch Mittäterinnen. Sie haben verschiedene Rollen und sind auch entscheidend für nachhaltige Friedensprozesse. Es gibt einen herausragenden Dokumentarfilm über den Bürgerkrieg und sein Ende in Liberia, den ich bereits in vielen Seminaren gezeigt habe. Und die Studierenden, die jetzt hier sind und schon mal ein Seminar bei mir gemacht haben, wissen, von was ich spreche. Der Film zeigt ausdrücklich, wie Frauen im Bürgerkrieg Opfer schlimmster Gewalt wurden. Er zeigt aber auch, wie das den liberianischen Frauen mit friedlichen Protesten gelang, Charles Taylor, der als brutalster Diktator Afrikas galt, aus dem Amt zu drängen und ihn schließlich auch der internationalen Strafgerichtsbarkeit zu beantworten. Und der Film zeigt noch mehr. Der Film zeigt nämlich, wie die Stabilität der Nachkriegszeit ganz entscheidend von den liberianischen Frauen abhing. UN-Truppen alleine hätten das nicht geschafft an der Stelle. Das ist wirklich auch sehr beeindruckend. Als ich den Vortrag, die Einladung zum Vortrag vor einem guten halben Jahr zugesagt habe, war nicht abzusehen, dass der heutige Tag exakt ein Tag wird, der einen Meilenstein darstellt im Kampf gegen sexuelle Gewalt in Kriegen und Konflikten. Denn heute Nachmittag, das ist bereits geschehen, wurde der Nobelpreis verliehen an zwei Personen, die genau für dieses Thema stehen. Ausgezeichnet wurden der kongolesische Arzt Denis Mukwege und die Jesidi Nadia Murad. Sie erhielten den Friedensnobelpreis für ihre Bemühungen, die Anwendung sexueller Gewalt als Kriegswaffe zu beenden, wie das norwegische Nobelkomitee in Oslo erklärt hat. Beide hätten herausragend gegen diese Kriegsverbrechen gekämpft. Das Nobelkomitee wies darauf hin, dass sich vor genau 10 Jahren der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit der oben genannten UN-Resolution 1820 dazu bekannte, dass sexualisierte Kriegsgewalt als Kriegstaktik eingesetzt wird und ein Kriegsverbrechen darstellt. Die Jury stellte auch heraus, dass eine friedvollere Welt nur dann erreicht werden könne, wenn die fundamentalen Rechte und Sicherheiten von Frauen auch in Kriegszeiten gewahrt würden. Die wichtigste Nachricht, die von dieser Verleihung ausgehen solle, so die Jury, sei, dass Frauen und Mädchen geschützt und Täter verurteilt werden müssten. Damit wird meines Erachtens so deutlich wie nie ein Signal an die Welt gesandt, dass sexuelle Gewalt als Kriegsstrategie ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Denis Mukwege erhielt den Preis für seinen Einsatz für Mädchen und Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Der Kongo hat den Ruf, die Vergewaltigungshochburg der Welt zu sein. Den Vereinten Nationen zufolge wurden in den letzten Jahren mindestens 200.000 Mädchen und Frauen im Kontext kriegerischer Auseinandersetzungen vergewaltigt. Die Dunkelziffer gilt als deutlich höher. Der 63-jährige Denis Mukwege, Gynäkologe und Menschenrechtsaktivist, ist auch Gründer und leitender Chirurg an diesem Panzi-Hospital im Ostkongo, das übrigens auch vom Deutschen Institut für Ärztliche Mission unterstützt wird hier in Tübingen. Er war auch schon hier in Tübingen. Er gilt als weltweit führender Experte für die Behandlung von Verletzungen von Mädchen und Frauen, die durch Gruppenvergewaltigungen und gezielte physische Unterleibsschädigungen verursacht wurde. Denis Mukwege sagte in einem Interview, und ich zitiere ihn jetzt: Wenn man Vergewaltigung sagt, dann haben die Leute normalerweise ein Bild vor Augen, was eine Frau durchgemacht hat. Aber hier passt das Wort nicht. Vielleicht ist sexueller Terror besser, ich weiß es nicht. Man muss ein neues Wort finden, weil Vergewaltigung nicht beschreibt, was hier passiert. Mukweges Arbeit konzentriert sich aber nicht ausschließlich auf den medizinischen Bereich. Er ist genauso politisch auch unterwegs, indem er die Grausamkeiten dokumentiert und wiederholt auch die Täter öffentlich macht. In seiner Rede vor den Vereinten Nationen 2012 rief er die Weltgemeinschaft auf, sexualisierte Kriegsgewalt einhellig zu verurteilen und Vergewaltiger wegen der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht zu stellen. Mit seinem Engagement hat er sich weltweit, aber vor allem auch in seinem eigenen Land Feinde gemacht. Er entging vor 6 Jahren nur ganz knapp einem Mordanschlag, aber auf Bitten der kongolesischen Frauen, Congo Women Hold Up Half the Sky, ist er aus dem belgischen Exil zurückgekommen. Und zwar haben die Frauen, also die Ärmsten der Armen, für ihn Geld gesammelt für seinen Rückflug, damit er denn auch wieder käme. Denis Mukwege ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, mit dem Menschenrechtspreis der Vereinten Nationen, mit dem alternativen Nobelpreis, auch mit dem Sacharow-Preis. Die zweite Preisträgerin von heute ist die 25-jährige Yesidi Nadia Murad. Bei einem Überfall auf ihr Heimatdorf im Irak durch Mitglieder des IS 2014 verlor sie ihre Mutter, 6 Brüder und insgesamt 18 Verwandte. Sie selbst wurde aus ihrem Dorf entführt, geriet in Gefangenschaft, wurde mehrfach versklavt, verkauft, vergewaltigt und gefoltert. Nadia Murad gelang von Mosul aus die Flucht ins kurdische Grenzgebiet. Über das baden-württembergische Sonderkontingent für jesidische Frauen, an dem ich am Anfang auch beteiligt war, es aufzusetzen, das war sehr spannend, kam sie 2015 hier ins Land. Auf dem Foto sehen Sie Nadia Murad und Lamia Bajar bei der Verleihung des Sacharow-Preises im Europäischen Parlament. Auch Lamia Bajar setzt sich dafür ein, dass die Weltgemeinschaft das Schicksal der Jesiden und Jesidinnen zur Kenntnis nimmt. Sie war 20 Monate lang in der Gewalt von IS-Milizen und wurde auf ihrer Flucht schwerst verletzt. Mit Unterstützung, in dem Fall auch von Baden-Württemberg, bekam sie ein Sondervisum 2016, weil das Kontingent des Sonderprogramms mit 1100 Jesidinnen bereits ausgeschöpft war. Seit ihrer Flucht engagiert sich Nadia Murad für ihr Volk und für die Freilassung der Jesidinnen, die noch immer in den Händen der IS sind. Im Dezember 2015 hielt sie eine bewegende Rede vor dem UN-Sicherheitsrat, in dem sie ihre erlebten IS-Verbrechen schilderte. Seit September 2016 wird Nadia Murad auch von Amal Clooney unterstützt, was dem Anliegen mehr Gehör verschafft. Trotz der Drohungen durch den IS arbeiten Nadia Murad und Amal Clooney weiter darauf hin, dass die Verbrechen des IS einer Gerichtsbarkeit unterzogen werden. Und Ende September 2016 kam auch ein großer Erfolg. Die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates nahmen einstimmig eine Resolution von Großbritannien an, die eine Untersuchung der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die vom Islamischen Staat begangen worden sind, darunter eben auch die an den Jesidinnen und Jesiden, dass diese Untersuchung über den Sicherheitsrat tatsächlich initiiert und durchgeführt wird. Das war zum ersten Mal, dass der Sicherheitsrat überhaupt gegen den Islamischen Staat Untersuchungen eingeleitet hat. Es gibt ein Untersuchungsteam der UN, ein Sonderberater, dessen Aufgabe vor allem darin besteht, jetzt Beweise für die Verbrechen des IS zu sammeln. Das bedeutet, dass Zeuginnen, Zeugen gehört werden müssen, Gräber aufgespürt und auch geöffnet werden müssen. Dieses Material kann dann in Prozessen gegen IS-Terroristen, die weltweit stattfinden, verwendet werden. Es könnte dann aber auch Beweismittel sein für den Internationalen Strafgerichtshof. Sexuelle Gewalt in Kriegszeiten gilt, und das zeigt die Nobelpreisverleihung heute inzwischen, ohne Zweifel als Menschenrechtsverletzung, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Kriegsverbrechen und zeigt in dem Falle tatsächlich einen ganz fundamentalen Wandel im internationalen Normengefüge. Ich komme zum Schluss. Mein Vortrag hat versucht, die Entwicklung und Institutionalisierung der Menschenrechte auf internationaler Ebene nachzuzeichnen und dabei auch die Konstruktionsmängel und die Defizite im Hinblick auf frauenpolitische und frauenrechtliche Belange herauszuarbeiten. Durch die Schaffung eines spezifischen Akteursnetzwerkes, die Schaffung von Frames, also gut funktionierende Slogans, und die Eröffnung von Gelegenheitsstrukturen ist es seit den 90er Jahren gelungen, das Thema Menschenrechte für Frauen wirkungsvoller auf die politische und internationale Agenda zu setzen. Gleichwohl sprechen die Fakten oft eine andere Sprache. Millionenfach sterben Mädchen einfach deshalb, weil ihnen ein geringerer Wert beigemessen wird als Jungen. Ich habe hier ein Zitat aus dem Buch von Christoph und Wudun, Half the Sky. In den letzten 50 Jahren wurden mehr Mädchen getötet, nur weil sie Mädchen waren, als die Gesamtzahl aller Männer, die in den Kriegen des 20. Jahrhunderts zu Tode gekommen sind. Laut Christoph und Wudun stirbt alle 4 Minuten ein kleines Mädchen an Diskriminierung. Alle 2 Stunden findet in Indien eine Brautverbrennung statt, um die Braut für die unzulängliche Mitgift zu bestrafen oder auch den Weg freizumachen, damit ein Mann neu heiraten kann. Noch immer kommen täglich ungefähr 10 schwer verletzte Frauen in das Krankenhaus von Denis Mukwege und noch immer sind tausende Jesidinnen in der Gewalt des IS. Das könnte man endlos so fortsetzen, doch die Quintessenz ist eindeutig. Noch ist trotz aller Errungenschaften die Anerkennung, vor allem aber die Umsetzung und Implementierung von frauenspezifischen Menschenrechten weit entfernt davon, dass Frauen die gleichen Chancen auf ein gutes Leben haben wie Männer. Das gilt für nahezu alle Länder dieser Erde. Mit Hilfe des sogenannten Human Development Index, einer statistischen Größe, die unter anderem von Amartya Sen entwickelt wurde, wird anhand verschiedener Indizes wie Pro-Kopf-Einkommen, Bildung und Lebenserwartung versucht, der Grad menschlicher Entwicklung in den Ländern dieser Erde zu messen. Wird dieser Index um die Geschlechterdimension erweitert, so sinkt er im Durchschnitt aller Länder signifikant. Was heißt das? Das heißt, dass in keiner Region der Erde Frauen die gleichen Chancen auf ein gleich gutes Leben haben wie Männer. Das Fazit der UN ist dann auch eindeutig: Gender inequality remains a major barrier to human development. Wir sehen hier die aktuellsten Zahlen, die es gibt von 2017. Die Länder werden in diesem HDI in 4 Kategorien eingeteilt, also von very high human development bis zu low human development. Dabei ist zu erkennen, dass sich die Differenz vergrößert, je geringer sozusagen die menschliche Entwicklung ist. Was heißt das wiederum? Das heißt, dass gerade Länder, die im aktuellen Ranking des Human Development Index am untersten Ende der Skala sind, also zum Beispiel Burundi, Tschad, Südsudan, also Staaten, in denen Menschen ohnehin schon in äußerster Armut leben und unter schwierigsten Bedingungen, gerade in diesen Ländern ist die Situation für Frauen dann nochmal schlechter. Das können wir jetzt alles weiter interpretieren, das will ich gar nicht machen, außer Sie haben dann irgendwann Fragen dazu. Das ist auch nur ein Ausschnitt, das ist ein ewig langes Dokument. Und selbstverständlich ist es natürlich so, dass man Indikatoren auch immer hinterfragen kann. Es gibt alle möglichen Indikatoren. Der ist insofern interessant zum einen, weil er nahezu alle Staaten abbildet und weil er Zeitverläufe abbildet. Aber er bildet eben nur 3 bestimmte Bereiche ab, aber ist aussagekräftig insofern, dass diese Unterschiede so frappierend sind. Ja, sind Menschenrechte für Frauen so gesehen im Jahr 2018 überhaupt noch relevant? Dazu gibt es meines Erachtens eigentlich nur eine Antwort und die ist ein klares Ja. Menschenrechte sind dann relevant, wenn um ihre Anerkennung, vor allem aber auch um ihre Umsetzung weiter gerungen wird. Denn sie stellen den entscheidenden normativen Rahmen dar, auf den Frauenbewegungen und Akteure zurückgreifen können, um gleiche Rechte einzufordern und auch Menschenrechte für Frauen wirklich zu verwirklichen. Seit Beginn des neuen Jahrtausends ist die internationale Frauenpolitik von einer zuvor sehr an der UN-Ebene orientierten Politik immer stärker zu einer Politik geworden, bei der die Übertragung und Übersetzung in regionale, nationale, lokale Kontexte im Vordergrund steht. Die heutige Friedensnobelpreisverleihung ist ein starkes Signal dafür, dass Menschenrechte für Frauen weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Dass sexuelle Gewalt gegen Frauen in Kriegen und Konflikten ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Und in dieser Preisverleihung, meine ich, liegt auch die Chance für ein neues Gelegenheitsfenster, um die Umsetzung von Menschenrechten für Frauen weiter voranzubringen. Frauen tragen die Hälfte des Himmels. Politik, Wissenschaft und Gesellschaft sollen jedoch nicht eher zufrieden sein, bis Frauen auch die eine Hälfte der Erde in ihren Händen halten. Vielen Dank.
Das war ein Vortrag zum Thema Frauenrechte sind Menschenrechte, zur Aktualität frauenspezifischer Menschenrechte. Gehalten wurde der Vortrag von Birgit Locher-Finke, Honorarprofessorin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Tübingen. Birgit Locher-Finke forscht und lehrt in den Bereichen Genderforschung und Frauen-Menschenrechte. Außerdem leitet sie im Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg die Abteilung Integration, Chancengleichheit und Antidiskriminierung. Dieser Vortrag fand statt anlässlich des Jubiläums zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, eine Veranstaltungsreihe organisiert vom Rundentisch 100 Jahre Frauenwahlrecht.